Abend, wir wollen anfangen, die Zeit auskaufen, einfach singen, Gott loben und preisen, in die Gegenwart Gottes hineingehen, alles andere vergessen da und sagen jetzt, Herr, mit dir. Wir wollen Wärme, wenn es draußen alles friert und zittert und bebt und einfriert, wir wollen Gott loben und preisen. Preis Gott. Lasst uns aufstehen und lasst uns zur Ehre Gottes singen. Halleluja. Preis sei Gott, Preis sei Gott. Wir wollen Gott einfach preisen, anbeten heute und ihm alle Ehre geben.
Wir nehmen Platz heute Nachmittag. Ich freue mich über jeden, der gekommen ist. Wir haben ein so volles Programm bis jetzt gehabt und ich denke jetzt auch heute Nachmittag, Gott will uns segnen. Mein Thema ist, ich beschäftige mich mit den Weisen. Wo kamen die her, die guten Leute? Aus welchem Land? Was wollten sie eigentlich? Was haben sie bezweckt? Was haben sie verursacht und nicht verursacht? Was auch immer. So, darüber wollen wir uns Gedanken machen. Aber zuerst einmal, ich lade euch ein für Freitag. Freitag ist das Thema, deine Vergangenheit darf nicht deine Zukunft bestimmen, dein Leben bestimmen. Weißt du, so viele Leute hängen an der Vergangenheit. Ich bin in einem Armenhaus aufgewachsen oder ich bin bei diesen Leuten zur Welt gekommen oder meine Familie stand unter einem Fluch. Deine Vergangenheit darf dich nicht mehr belasten, denn wir sind in Christus eine ganz neue Schöpfung. Wir gehen weiter. Am Samstag wird das Thema dann sein, die heutigen Sorgen, deine Sorgen, die jetzigen Sorgen, die reichen dir vollkommen. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Du musst dich nicht jeden Tag neue Probleme aufladen von vorgestern und so weiter, die es mitschleppen. Hack's ab. Ich werde dir zeigen mit Gottes Hilfe, wie man Probleme abhackt und weitergeht, aufsteht und fröhlich seine Straße zieht, wie dieser Kämmerer aus Äthiopien. Am Sonntag wird das Thema sein, was Gott für dich geplant hat. Was hat er für dich vorbereitet? An was hat er gedacht? Wozu bist du da? Was ist deine Bestimmung? So, heute Abend oder heute Nachmittag, woher kamen die Weisen? Es gibt ja eine Fernsehsendung, bekannte Fernsehsendung, Deutschland sucht den Superstar. So, die Welt sucht den Superstar, den Mann, die Frau, die alles managt. Wir sind auf der Suche nach dem Superstar von Anfang an. Der Mensch sucht den Messias, sucht einen, der alles in den Griff hat und dergleichen. Ich lese in Matthäus Evangelium Kapitel 2 zuerst mal die Geschichte von Bethlehem. Als Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Osten oder vom Morgenland nach Jerusalem und die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland aufgehen gesehen und sind gekommen, ihn zu huldigen. Soweit die Bibelstelle dazu. Herr Jesus, du möchtest uns heute zeigen, wo du geboren bist, wozu du geboren bist und dass wir dich finden und nicht irgendwo uns verlaufen und verirren, sondern direkt zu dir kommen. Du möchtest uns den Weg weisen, Heiliger Geist, auch jetzt in der Verkündigung. Ich danke dir dafür. Amen. Die Weisen, die haben schöne Aufregung beschert den Juden damals in Jerusalem. Die schliefen ganz sanft und friedlich, die hatten gar nicht daran gedacht, was da passiert. Plötzlich da ein paar Leute aufgeregt, wo ist der neugeborene König? Wo ist das Baby? Wo ist der Herr des Universums? Und wir haben seinen Stern gesehen, im fernen Osten, tausende von Kilometern entfernt. Nun, es waren nicht drei Könige, wie manche Leute sagen, sondern es waren Weise aus dem Morgenland. Woher kamen die? Aus dem Osten, von der aufgehenden Sonne. So wichtig, warum sie diese Reise unternahmen. Sie haben etwas erlebt am Universum oder im Kosmos. Sie haben gesehen, wie die Jungfrau schwanger wird. Nicht nur, dass das junge Mädchen schwanger wird, sondern auch im buchstäblichen Sinn. Im Sternbild Jungfrau, Saturn und Jupiter haben sich zusammengebildet und es sah aus, als wenn eine neue Nova entsteht, ein neuer Stern entsteht und das hat sich aufgebläht. Und sie wussten ganz genau, sie haben damals verstanden, die Sterne zu deuten, was es bedeutet. Da ist ein König geboren und der Stern der Juden. Und das muss irgendwo da sein. Wo ist es? Und wir wissen also auch hier von der Bibel, dass im Babylon das Zentrum der Sterndeuter waren, wie aus den Tagen Daniels. Daniel war sogar der Präsident des Clubs der Sterndeuter, der Chaldäer. Er hatte den Geist Gottes gehabt und ich denke, dass Daniel auch hier ein Stück weit seine Wissen und seine Spuren zurückgelassen hat. Er hat gesagt, Leute, egal was passiert, eines Tages wird etwas Großes geschehen und Gott wird ein Zeichen geben. Die Jungfrau wird schwanger werden. Diese Weissagung vom Propheten Jesaja war bereits vorhanden. So, und wie wir das auch immer gedeutet haben, wir wissen ja, Leute, die wirklich den Geist haben, die sehen die Dinge, die Umstände, die beurteilen die Lage, die nehmen jeden kritischen Punkt sehr ernst und sehr wichtig. Sie achten auf alles und sie achten dann auf Zeichen. Und die Bibel sagt, Gott wird Zeichen geben. Also, die Spurensuche ist. Und wenn wir jetzt die Weisen finden möchten, wo kommen die her? Ich kann euch ganz frei und frei weg sagen, ich bin überzeugt, sehr stark überzeugt. Sie kommen aus der Mederstadt Ekbatana, da wo Prophet Daniel gewirkt hat. Das war das Zentrum damals, jederzeit 1900 Meter hoch. Eine gelegene Stadt, eine Stadt, wo man Sterne beobachtet, wo die Weisen, die verbannt waren, aus Judäa, Israel, eigentlich eine jüdische Stadt. Ekbatana war eine jüdische Stadt und dort ist auch heute noch das Grab von Daniel und von der Königin Esther in Ekbatana. Also es war ein jüdisches Zentrum und da gingen die Karawanenstraßen vorbei, also die Seitenstraße, auch die Straße, die unten nach Ägypten führte, und das war so ein Schnittpunkt. Es ist interessant, wie Gott manchmal so seine Sache, sein Werk, seine Leute immer wieder dort platziert, wo so Schnittpunkte sind. Kapernaum war so ein Schnittpunkt. Da ging die Handelsstraße vorbei, die vom Norden Richtung Süden kam nach Ägypten, Kapernaum. Und dort hat sich Jesus sein Haus besorgt und dort war sein Haus und dort wirkte er. Von dort kamen die Fischersleute, Andreas und Petrus, ganz besonders die Aposteln. Gott hat immer die Schnittpunkte genommen. Palästina ist so ein Schnittpunkt der Nationen, der Kontinente. Gott hat dort sein Volk platziert und dort ist Jesus zur Welt gekommen. Und auch hier an diesem Schnittpunkt in Ekbatana, dieser berühmten Seitenstraße, ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Die Straße, die von Mittelmeer nach China führte, die gab es ja auch schon damals. Und dann vom Roten Meer bis nach Alexandria in Ägypten weiterzog. Dort waren Weise und die hielten immer Ausschau. Und dann in so einem Schnittpunkt, so einer Stadt, da gibt es Nachrichten, was ist passiert in der Welt, was läuft da. Und dann wahrscheinlich haben sie auch gehört von den Hirten und irgendwie die Kunde wird sich auch bis zu diesen gottesfürchtigen Leuten, bis nach Ekbatana hin gereicht haben. Da ist in Judäa einer geboren. In Judäa ist einer. Und es gab uralte Weissagungen. Auch die Heiden hatten ihre Gottesoffenbarung. Die Sibyllen, denke ich nur hier, insbesondere aus dem Osten, aus Judäa, wird der Weltherrscher kommen. Und so hat Gott für jedes Volk eine Offenbarung gegeben. Apostelgeschichte 17, 26, da heißt es, Gott hat für jedes Volk eine bestimmte Zeit gegeben, und wo er sich jedes Volk sich besonders annimmt, wo er jedem Volk eine besondere Offenbarung gibt. Auch diesen Leuten in Medien-Persien. Und die Weisen, die kannten die alten Prophezeiungen. Und die haben das aufgeschrieben, die haben schön bewahrt, das, was Daniel sagte, was Zarathustra sagte. Und ich meine, Zarathustra hat sehr lang vorher eine der größten Weissagungen gebracht, oder Biliam die Weissagung gebracht hat. Ich sehe einen Stern aus Jakob aufgehen. Und Daniel sprach von dieser 70-Jahr-Woche, Daniel Kapitel 7 von Vers 24. Und Daniel ist so die Brücke zwischen dem Alten und Neuen Testament. Also du siehst, an so einem Schnittpunkt arbeitet Gott und schickt seine Boten. In 2. Chroniker 36, Vers 21, da wird diese 70-Jahr-Woche begründet und warum die in die babylonische Gefangenschaft gehen sollten. Und es ist interessant, wie es dann passiert. Und dann heißt es im Galaterbrief bei uns, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Als diese 70-Jahr-Woche vollendet war, beziehungsweise nach dem Plan Gottes geschehen ist, das Land soll 70 Jahre lang brach liegen, bis alle Sabbatjahre nachgeholt sind, die Israel nicht eingehalten hat. Also 2. Chroniker 36, 21. Aber das ist nur drumherum. Also die Leute wussten, da ist was. Die haben sogar mathematisch berechnet. Und ich bin überzeugt, man konnte die Geburt Jesu damals exakt bis auf den Tag genau berechnen. Genauso wie man heute die Wiederkunft Jesu auch sagen kann, wann kommt Jesus. Man kann fast auf die Minute und Sekunde genau sagen, wann Jesus wiederkommt. Beim Ton der letzten Posaune. Sechs Posaunen in der Offenbarung, die sind da und dann kommen drei Wehs, dann kommt eine große Stille und dann die siebte Posaune. Beim Ton der letzten Posaune wird der Herr kommen mit großem Feldgeschrei und wie auch immer. Die Weisen, das waren also nicht Könige, sondern Priester, denn sie kamen, um den neugeborenen König anzubeten. Das waren medische, also Priester aus Medien, Persien, sternkundige Leute, die also sich mit allen möglichen Wissenschaften sich beschäftigt haben, bestimmt auch mit okkulten Sachen, denn es gibt keinen Zweifel, dass diese Chaldea-Weisheit und alles so vermischt war, aber sie haben eine Ahnung gehabt, sogar Leute, die ein Mischmasch glauben, Leute, die nicht viel glauben oder nicht viel Glauben haben oder verwirrten Glauben haben, auch die haben eine Ahnung, du, da ist was, da kommt was, da braucht sich was zusammen. Diese Sternkundige, diese Chaldea, die oft ihre Ohnmacht erkannten zur Zeit des Daniels, also da waren die Weisen und Chaldeer, und dann Daniel war dieser Oberste, dieser Chaldeer und Weisen und diesen, ja, alten Wissenschaftler und Wissenschaften. Sie hatten eine Offenbarung, alte Offenbarung, die trugen sie, und sie haben gesagt, irgendwann muss das passieren. Die kamen also aus diesem Ort als persische Gelehrte. Wir sehen auch in der Geburtskirche in Bethlehem, wenn man schon mal dort war. Deshalb wurde auch diese Bethlehemskirche nicht zerstört, weil die Moslems sagten, ja, die sehen genauso aus wie wir, diese Leute, die dort im Altarschrein gemalt sind. Also die sind also Perser. Wir können ja also jetzt nicht unsere eigenen Leute, die hier angebetet haben, für die die Kirche geweiht ist, dieses Gebäude zerstören. Also die kamen aus dem Osten, diese Perser. Und wir wissen auch in der Apostelgeschichte, dass auch am Pfingsttage Leute aus Medien und Persien, Parther und so weiter dort waren, und als der Heilige Geist ausgegossen wurde, die waren auch alle da an dem Tag, als Pfingsten geschah. Also Gott bringt die Leute im richtigen Augenblick, am richtigen Ort zusammen. Das waren Personen, die also die Zeichen der Zeit zu deuten verstanden haben. Die also nicht nur blind etwas glaubten, was man ihnen vorsetzte, was man ihnen vorbetete und was man sie lehrte. Nein, sie haben sich ihre eigene Meinung gebildet. Und sie wollten jetzt ganz genau in Jerusalem ihre eigene Meinung bilden. Ist das jetzt der richtige König oder nicht? Wir haben seinen Stern gesehen. Was ich hier noch für uns hier übernehmen möchte, ist es so wichtig, liebe Freunde, Geschwister, dass wir uns unsere eigene Meinung bilden. Nicht, was der Pastor sagt, was die Kirche sagt, was meine Religion sagt, sondern ich will mich überzeugen. Ist das wirklich wahr? Wenn es einen Gott gibt, ich will diesen Gott kennenlernen. Wo ist er? Wo finde ich? Wie finde ich? Diese Weisen in Matthäus Kapitel 2, Vers 1, die waren also Meder, die aus Ekbatana kamen, aus dem Morgenland, praktisch hoch aus dem Gebirge, Sternkundige. Es waren Priester, hatten eine priesterliche Funktion. Sie übten Priesteramt aus und sie waren die ersten Priester, die Jesus anbeten. Die anderen Priester beten Jesus nicht an. Aus Judäa kam kein einziger. Die haben sich erschreckt, als sie hörten, Jesus ist geboren. Also es waren keine Zauberer. Das waren gottesfürchtige Menschen, denn der Teufel geht nicht, um Jesus anzubeten. Und er macht auch nicht so einen großen, langen Weg, um Jesus anzubeten. Nein, das sind also Menschen, die Gott suchten. Und es gibt in allen Religionen, in allen Kulten und in allen Sekten sogar aufrichtige Menschen, die nach Gott fragen. Da müssen wir das akzeptieren, ob das uns passt oder nicht. Das ist da. Also, und Gott benutzt verschiedene Methoden und Wegen. Die einen, denen erscheint ein Engel und den anderen erscheint ein Stern. Und alle kommen auf den einen Punkt zu Jesus. Und Gott hat zu jedem Volk, jede Rasse und eine Offenbarung gegeben, eine Erkenntnis gegeben, sodass sie eine Ahnung haben von dieser uralten Verheißung, das Nachkomme der Frau soll der Schlange den Kopf zertreten. Diese Verheißung schlummerte in den Herzen der Menschen damals und sie warteten. Sie warteten und sie kamen, und es ist interessant, dass sie angebetet hatten und dass Gott nach der Anbetung zu ihnen redete, wie es weitergeht. In Ekbatana, auch zu der Zeit, als die jüdische Gemeinde in Israel, in Palästina zu der Zeit war, gab es eine große Gemeinde nachweislich in Ekbatana, also auch in den Tagen der Geburt Jesu. Es gab eine große Stadt und dort lehrte im ersten Jahrhundert nach Christus sogar dieser Rabbi Gamal, und der hat dort diesen babylonischen Talmud zum großen Teil geschrieben oder viele Teile des Talmuds geschrieben, also in Ekbatana, das war so die Stadt. Wir wissen aus dem Buch Esther, dass sie dort war, aus Ekbatana, und das, also dort auch sehr viel Information sich holte. Und auch das Buch Tobia spielt sich dort ab. Das Erbe, das 200 Jahre vor Christus da abgeholt werden sollte von dem jungen Burschen. Und dann die Hochzeit des Tobias, Tobias Buch 10, Vers 7, fand in Ekbatana statt. Also es war eine Stadt, und eine Hochzeit kann nur stattfinden, wo ein Rabbiner ist, eine jüdische Gemeinde ist. Und im Kapitel 13 im Tobias-Buch lesen wir aus diesem Lobpreis, die Völker werden den himmlischen König Geschenke bringen. Also das heißt, also da ist schon etwas angespielt, die Könige werden dem himmlischen König Geschenke bringen. Deshalb hat man auch nachher Könige gemacht, diese Weisen aus dem fernen Osten, nach dem Buch des Tobias. Und später verlegt sogar der Tobias seinen Wohnsitz zu den, wo die Schwiegereltern lebten, in Ekbatana, Kapitel 14, Vers 12. Es ist interessant, auch die Edelsteine, die in diesem neuen Jerusalem genannt werden, also in der Offenbarung, was wir haben, diese Edelsteine, die waren dort in den Toren der Stadt Ekbatana. Es muss eine sehr fromme Stadt gewesen sein, eine sehr tief religiöse Stadt, dass sogar das neue Jerusalem diese Steine in sich irgendwie, was Johannes sieht, diese Stadt, die vom Himmel herabkommt. 1900 Meter hoch sowieso, dieses, also bildlich übertragen, also da sind Beziehungen. Auch das Buch Judith spielt in Ekbatana ab und wird dort, Judith wird Kapitel 1 dort sehr gepriesen, preist diese Stadt und wird in Ekbatana gepriesen. Also du siehst, diese Zeit um Jesu Geburt hat sehr starken Einfluss aus diesem Gebiet gehabt. Und auch natürlich die Weissagung von Biljam. Es war die erste größere Voraussage auf Jesus, 4. Mose 24, Vers 17. Ich sehe den Stern aus Jakob. Und es ist natürlich, wenn der aus der Gegend kommt, der Prophet, was später nachher auch Zarathustra aufgegriffen hat, natürlich halten sich die Leute an solche Prophezeiungen. Uns wurde diese Weissagung gegeben. Wie auch immer, diese weisen Männer, die haben ihre Weisheit noch vergrößert durch die Begegnung mit Jesus. Sie waren schon weise, aber sie haben gemerkt, das reicht nicht aus. Uns reicht das Vermächtnis von Daniel nicht aus, uns reicht das Vermächtnis der Esther nicht aus, uns reicht das Vermächtnis von Tobias nicht aus, uns reicht das Vermächtnis von Judith nicht aus. Wir brauchen mehr, und sie haben mehr gesucht. Und derjenige, der mehr sucht, wird auch mehr finden. Gott hat uns Verheißungen gegeben und wir sollen diese Verheißungen tief in unserem Herzen bewahren. Maria bewegte all diese Worte und ich denke, die Leute dort in der Verbannung, in der Ferne, die werden diese Dinge in ihrem Herzen viel mehr bewegt haben. Weißt du, so, wir nehmen jetzt die Türken nun mal hier. Die Türken sind hier türkischer als in der Türkei. Warum? Weil sie fern der Heimat sind. Und ich kann mir vorstellen, die Juden in Ekbatana sind jüdischer als die Juden in Israel. Die schlafen alle, aber die tragen, der Messias wird kommen, der Messias ist verheißen. Der Messias, der Verheißene aus dem Buch Daniel, und die haben gerechnet, wann wird es ungefähr sein? Jetzt müsste eigentlich, wir sind schon 70 Jahre rum und Gott arbeitet auch mathematisch. Und auch der Glaube ist mathematisch berechenbar. Manche Leute haben da Angst und sagen, nein, nur der Buchstabe. Auch die Zahlen spielen bei Gott eine große Rolle. 6 Posaunen, die 7. Posaune ist dann die Posaune der Erlösung und so weiter. Oder die Zahl 16, 16, du kannst nehmen in der Bibel, wo du willst, die Zahl 16, schlag Zacharia 16, 16 auf, ist Krieg. Offenbarung 16, 16 ist Krieg. Also wenn du die Zahl 16 hörst, Matthäus 16, 16 ist Krieg. Also brauchst gar nicht so viel. Gott arbeitet auch mathematisch und deshalb diese Weisen. Gott hat gezeigt, ich kann auch andersrum reden. Ich muss nicht immer mit Prediger, ich muss nicht immer mit Propheten, ich muss nicht immer mit den Juden, ich kann sogar die Sterne benutzen. Und die Sterne verkünden die große, die Allmacht und die Herrlichkeit Gottes. So, sie suchten Jesus und sie scheuten nicht, so einen weiten Weg auf sich zu nehmen, um bis zu Jesus zu kommen. Alle möglichen Wege benutzt Gott, um Menschen zu Jesus zu bringen. Die merkwürdigsten Weg. Benutzt natürlich auf der einen Seite die Bibel, das Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes, das ist ein Teil. Und glaubt nicht, dass die Menschen immer nur durch die Bibel zu Gott kommen. Das ist nur ein Weg von vielen Wegen. Gott benutzt Traktate oder Gott benutzt ein kleines Mädchen wie beim Augustinus, der fragt, wo ist der wahre Gott, was ist der wahre Gott und wie finde ich den Gott? Und dann singt auf dem Nachbarshof von der Philosophenschule ein kleines Mädchen, übt aus der Sonntagsschule ein Lied, nimm und lies, nimm und lies, nimm und lies und so weiter. Und das hat den Augustinus bewegt, dass er angefangen hat zu lesen und anzunehmen, nimm und lies. Also Gott kann ein kleines Mädchen benutzen, Gott kann sogar einen Esel benutzen. Also, es gibt für Gott kein Problem, wie er zu einem Menschen reden kann. Gott benutzt sogar einen Esel. Er benutzt Träume. Er benutzt so einen Anhalter, diesen Philippus, um ihm zu sagen, ja, verstehen Sie, mein Herr, was Sie da lesen? Gott benutzt ein Buch, das Menschen nicht verstehen und verzweifeln. Dann kommt jemand und erklärt es. Gott benutzt die Natur, Stürme. Gott benutzt das Gericht, Donnern und Beben, um zu Menschen zu reden. Gott benutzt Engel, das ist auch. Gott benutzt Träume. Und wir haben in der Bibel sehr viele Träume, wo Gott zu Menschen geredet hat. Oder eine heitere Stimme, eine Stimme aus dem Himmel, wo Gott plötzlich spricht und Leute warnt, wie beim Saul von Tarsus. Ein Blitz umleuchtete ihn und warf ihn zu Boden. Gott hat Mittel und Wege, um Menschen zu erreichen. Die anderen werden durch die Predigt erreicht, durch eine Evangelisation oder durch die Eingebung des Heiligen Geistes. Plötzlich sagt der Heilige Geist zu Simeon und Hanna, geht in den Tempel, es ist höchste Zeit, da passiert was. Und sie sind auf Anregung des Heiligen Geistes dorthin gegangen. Und ich sehe auch hier die Weisen, die sind nicht zufällig gekommen, sondern auf Anregung des Heiligen Geistes. Plötzlich sagen, wir müssen gehen. Uns bleibt nichts mehr anderes übrig. Das Thema ist so heiß diskutiert. Die Leute haben sich vielleicht in der Schule in Ekbatana gestritten und gezankt und diskutiert. Das ist typisch für Juden. Drei Juden, fünf Meinungen. Und jetzt haben sie gesagt, das wollen wir endlich mal sehen. Und wir brauchen Fakten. Ist das wirklich so oder ist es nicht? Und deshalb auf Anregung des Heiligen Geistes. Gott benutzt manchmal ja, einfache Leute, die Sklavin im Hause des Naemans und sagt, wenn mein Herr zu Hause in Samaria wäre, dort ist ein Prophet, der könnte ihn von seinem Aussatz heilen. Und das bringt Leben und Gesundheit im Haus vor diesem Naemann. Menschen kommen also auf verschiedenster Art und Weise auf den Weg. Der eine hockt auf dem Baum, der andere sitzt als Bettler da. Und da kommt Jesus vorbei. Die einen kommen durchs Gesetz zu Gott. Immer so Vorschrift, immer, ich brauche Vorschriften, ich brauche Regeln. Und Gott benutzt die Regeln, dass du durch Regeln zu Gott findest. Saat und Ernte. Andere kommen durch Philosophie zu Gott. Andere durch Askese. Andere durch irgendwelche Kulte, Opferkulte, durch den Tempel. Andere durch mystische Versenkung und Meditationen. Also du darfst nicht sagen, nein, das ist verkehrt. Wichtig ist, dass die Menschen zu Gott mal kommen. Und dann geht es von dort weiter. Also wie sie zu Gott kommen. Und viele Wege führen nach Rom und viele Wege führen zu Gott. Es gibt viele Wege, aber das Ziel ist immer eins und dasselbe. Jesus. Jeder Prophet redet von Jesus, nur in anderen Worten. Alle Umstände reden vom Herrn, nur auf andere Umstände, auf andere Art und Weise. Aber sie alle führen zu Jesus und niemand kommt an Jesus vorbei. Kann vorbeigehen. Jesus ist nicht nur ein Lehrmeister oder der nur stufenweise unterrichtet. Nein, er ist die Erfüllung Gottes. Und die Weisen sagen nicht, wir müssen hingehen. Gott erreicht die, die er erreichen will, wie auch immer. Und die, die zum ewigen Leben berufen sind, die werden von Gott erreicht. Ob man daran glaubt oder nicht, sie werden erreicht, auch auf Umwege. Gott arbeitet meistens auf Umwege und kommt auf Umwege zu uns, nie den direkten Weg. Kein großer Künstler kommt immer durch Hauptportal. Die großen Künstler, die kommen immer durch die Hintertür auf das Podium. So auch der Herr kommt in unserem Leben nie durch den Haupteingang. Er wartet nie, dass er durch den Haupteingang kommt. Der kommt irgendwie von der Seite. Er möchte nicht an allen Leuten vorbei, sondern er möchte direkt dir begegnen und direkt auf die Bühne treten. Und auch dir, den Weisen, ist er ja in ihrem Beruf begegnet. Die haben sich mit der himmlischen Ordnung beschäftigt, mit den Planeten, mit den Kometen. Und in dieser Zeit ist auch dieser Halleische Komet vorbeigezogen. Und da sind noch ein paar andere Zeichen am Himmel gewesen. Also es sind viele Zeichen, nicht nur auf der Erde geschehen und dass die Menschen darüber gesprochen haben, nein, sogar Zeichen am Himmel. Und ich habe gesagt, wenn das sich so häuft und immer wieder kommt, Halleische Komet, dann diese Nova, was die Chinesen berichten als Nova, dann die Jungfrau wird schwanger, die Saturn- und Jupiter-Konstellation, also, und das wiederholt sich in bestimmten Abschnitten. Also wenn das alles zusammen in einem Abschnitt fällt, muss was Besonderes passiert sein. Deshalb das Reden Gottes, wenn so viele Zeichen auf einmal kommen, muss was dran sein. Seit Jahrtausenden schauten die Menschen immer zum Himmel und wussten also, unsere Rettung, unsere Hilfe kommt von den Göttern, von da oben, von Gott natürlich für uns hier. Und sie wussten also, wir sind davon abhängig, was dort oben am Himmel passiert. Menschen haben immer wieder erwartet ihre Hilfe von oben, wie auch immer. Ob es jetzt nur ein Aberglaube war oder Glaube war, immer wieder von oben. Heute sind die Leute auch noch so verrückt, dass sie von überall Hilfe erwarten, nur nicht von Jesus. Das ist schlimm. Aber diese Dinge bringen die Menschen dahin, dass sie auch zu Jesus kommen. Und mit Sternen sich zu beschäftigen, ist nichts verkehrt. Sogar Gott sagt zu Abraham, Abraham, schau zum Himmel und zähl die Sterne. Und so zahlreich wie Sterne am Himmel sind, so zahlreich soll deine Nachkommenschaft sein. Und es ist auch nichts verkehrt, sich mit Sand und Erde sich zu beschäftigen. Gott sagte zu Abraham, zähl die Sandkörner. Also es ist nichts verkehrt, sich mit Himmel oder mit Erde sich zu beschäftigen. Wichtig ist, dass du die Verheißung Gottes erlangst und zu der Verheißung kommst. Was veranlasste die Weisen, nach Judäa zu gehen? Zuerst einmal dieser Halleische Komet, dann dieses Bild dort oben im Sternbild der Jungfrau, dann die Botschaft von Zarathustra, von Biliam. Die Bibel sagt, es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen, wenn Jesus kommt und wenn diese Dinge passieren, wenn die Erlösung stattfindet, es werden Zeichen geschehen. Das waren uralte Verheißungen, Zeichen an Sonne, Mond und Sterne. Und es sind Zeichen an Sonne, Mond und Sterne passiert. Als Jesus starb, verdunkelte sich die Sonne. Eine Finsternis von 3 Stunden, das ist nicht normal. Eine Finsternis dauert 8 Minuten, ist vorbei. Aber hier war es von 3 Stunden die Finsternis. Also es geschah genau das, was Gott voraussagte, die Propheten voraussagten, geschah Zeichen an Sonne, Mond und Sternen. Und die Menschen waren feste Überzeugung, da ist was dran. Es werden so viele Zeichen geschehen. Und die Weisen wollten einfach ihren Glauben durch Anbetung bezeugen, ob das jetzt nur gebildete Philosophen waren, aber meines Erachtens waren es Priester. Sie sind gekommen, um das anzubeten. Sie konnten nicht verstehen, sie konnten es auch nicht erklären, aber anbeten wollten sie. Wir sind gekommen, den neugeborenen König zu huldigen. Babel, das war die Heimstätte der Geheimreligionen, der Osten, also es gab so viele Geheimnisse, sie wollten keine Geheimnisse mehr glauben, sie wollten die Wahrheit sehen. Was ist an der Sache dran? Gott begegnet den Menschen, den suchenden Menschen, jedem auf seine Art. Und dem Aufrichtigen lässt Gott gelingen, auch heute noch. Auch heute noch. Die Vorschule Christi, für die Juden war das Gesetz und die Propheten, Moses und die Schrift, lasst die dieselben hören. Für die Heiden, Griechen, das war die Philosophie. Und für die Babylonier, das war die Astrologie und Astronomie. Sternenkunde, der Stern Jakobs besonders. Der Stern und Zepter geht auf von ihm. Dieser Star, wir suchen den Superstar, Jesus Christus. Der Stern von Babylon, das war die höchste Ankündigung Gottes, das es überhaupt gab. Also niemand konnte sagen, wir haben es nicht gesehen, sein Stern ist erschienen. Und man berichtet, dass es mehrere Male dieser Stern erschien und sogar viel längere Zeit. Und der Stern ging vor ihnen her. Also dieser Stern ist nicht nur so eine Blitzerscheinung, sondern dieser Stern muss länger gewesen sein. Und sie haben den Stern verloren und dieser Stern ging wieder auf in ihrem Leben. Also sie sahen ihn wieder und er leuchtete direkt über Bethlehem. Dieser Stern, wir haben seinen Stern gesehen. Wo ist der neugeborene König der Juden? Die Weisen waren also die ersten Gottsucher. Wo kamen sie her? Sie hatten ein tiefes Verlangen nach einer größeren Gottesoffenbarung gehabt. Sie waren auf der Suche nach der Wahrheit. Und die Menschen sind auf der Suche nach der Wahrheit. Der Pilatus fragt, was ist die Wahrheit? Jeder Mensch, der hier auf diesem Planeten lebt, diesem Planeten Erde lebt, ist auf der Suche nach der Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Du kannst in Wissenschaften eingewiesen und eingeweiht sein, das reicht nicht aus. Du spürst, es muss mehr geben. Das ist nicht alles. Das ist nicht das Ende der Dinge. Sie waren lange unterwegs. Sie scheuten kein Opfer, keine Strapaze, keine Anstrengung, keine Anfechtung. Nicht einmal eine Enttäuschung. Wo ist der neugeborene König? Dieser Weltheiland oder Erlöser, dieser Geweissagte, der Verheißene, der in der Geschichte sich jetzt offenbaren sollte. Wir haben seinen Stern gesehen. Und es hieß also, damals glaubte, was man heute natürlich nicht mehr glaubt, bei Geburt von großen Persönlichkeiten, dass da etwas Besonderes passiert. Nicht nur, dass die Mutter was Besonderes ist, sondern auch, dass die Umstände sehr besonders sind. Und um die Geburt Jesu, alle diese Umstände waren was Besonderes. Kaiser Augustus gibt ein Gebot und die Zustände im Land, die sind chaotisch. Und in Jerusalem angekommen, ihr Fiasko. Sie fanden Jesus nicht in Jerusalem. Die schliefen alle und hatten ihre Andachten, ihre Gottesdienste, ihre Zeremonien. Der Tempel ist erst frisch eingeweiht gewesen, von Herodes aufgebaut, nach langjähriger Bauzeit, endlich eingeweiht. Und ach, wir haben unseren Tempel, wir haben unsere Kirche, wir haben unsere Religion, wir haben unseren Gottesdienst. Was brauchen wir mehr? Und dann kommen dann so ein paar fromme, überspannte Sterngucker. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben dort im fernen Land seinen Stern gesehen. Du musst vorstellen, die Leute sind dicht daneben und merken nichts von dem, was passiert. Und die 1800, 2000 Kilometer, die haben seinen Stern sogar gesehen. Also es gibt Leute manchmal, die sind ganz dicht dran und merken nichts. Als kleiner Junge habe ich mal eine kleine Erfahrung gemacht. Ich habe Steine aus dem Wasser geholt und die Steine zerklopft. Nur einfach so aus Spaß. Ich wollte sehen, ob die Steine innen drin auch nass sind. Aber ich war verblüfft. Die Steine, die lagen drin im Wasser, im Bach, aber die sind innen nicht nass gewesen. Und so, man kann in der Kirche sein, in der Religion sein und man kann ohne Glauben und ohne Gott sein. Ein Chaos, eine Katastrophe. Und so waren auch die Juden dort mitten im Heiligen Land, dicht neben dem Tempel, dicht neben den großen Ereignissen von damals und haben nichts begriffen. Solange sie den Stern folgten, die Weisen, solange ging es gut in ihrem Leben. Und als sie die Grenze von Palästina überschritten und als sie anfingen, logisch zu denken, jüdisch zu denken, philosophisch zu denken, religiös zu denken, fingen sie in die Irrlehre zu gehen. Und da will ich ein paar Wahrheiten hier heute Abend sagen. Menschen, die Jesus suchen, was immer wieder passiert. Christus sagt, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Wir machen immer die gleiche Dummheit. Sobald wir in die Kirche kommen, werden wir religiös und fangen an, Gott in der falschen Ecke zu suchen, in der er es gar nicht ist und sein kann und sein möchte. In der Kirche ist meistens Jesus ausgeschlossen, außerhalb von der Tür. So sehen wir in der Offenbarung. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Was sucht ihr die Wahrheit bei den Lügnern? Was sucht ihr den Segen bei den Verfluchten, könnte man heute fragen. Sie hätten sich die ganzen Enttäuschungen sparen können. Sie hätten die Leute in Ruhe lassen sollen und sie nicht in so einen Schrecken versetzen müssen, wie sie es versetzt haben, und dann noch hinterher noch so ein Blutbad in Bethlehem anrichten. Und Jesus wäre die Flucht nach Ägypten erspart geblieben. Aber, naja, sie tippelten doch hin. Und das ist immer, wir machen uns so viel Not und Mühe in unserem Leben, weil wir immer wieder denken, auf menschliche Art und Weise Gott zu finden. Durch Leistung, durch Erfüllung von Pflichten, Gesetze, Zeremonien, Kulte, Rituale. Die eigene menschliche Wege führen uns immer in Unglück und die Irre, ins Verderben. Eigene menschliche Wege. In Jerusalem herrschte nur Kopfglaube. Sie hatten ihre eigenen Vorstellungen vom Messias. Nicht diese mystische, spirituelle Vorstellung, wo ist der neugeborene König, der Stern ist erschienen. Sie konnten das nicht zusammenbringen, immer mit dem Kopf, haben die gedacht. Immer mit dem Kopf. Sie hatten ihre Vorstellung und das führte zur Gedankenlosigkeit. Also so muss der Messias kommen. Der muss uns vom Joch der Römer befreien. Und deshalb haben sie den Falschen gekreuzigt auch. Sie dachten, der muss weg, damit der andere kommen kann. Aber nein, sie haben Jesus, den Sohn Gottes, gekreuzigt. Jesus sucht man nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen. Wo ist der neugeborene König? Wo ist er? Man sucht mit Hingabe. Wenn du Gott finden möchtest, gib dich Gott hin. Bring Opfer. Weißt du, diese 6 Kilometer von Jerusalem nach Bethlehem, das hätten sie zu Fuß erledigen können, innerhalb von einer Stunde. Aber das war denen zu viel. Sie wussten exakt, wo er geboren werden sollte. Und das schon seit Jahrhunderten. Aber sie sind nicht hingegangen. Man sucht Jesus und findet Jesus mit Liebe. Liebst du mich, Petrus? Mit Gottesfurcht. Nicht nur mit Rituale. Jesus sucht man und findet man, wenn der Heilige Geist einen zu ihm hinführt. Weißt du, Jesus ist verborgen, auch wenn er geboren ist. Jesus ist unter einem Schleier, einer Decke, in Windeln gewickelt. Die meisten Menschen werden Jesus nicht finden mit Verstand, mit intellektueller Art und Weise. Du wirst lesen und sagen, ja wunderbar, was da über ihn geschrieben steht, also ist alles wahr, also ich kann das akzeptieren, dass es wahr ist. Wir brauchen alle miteinander, egal woher wir herkommen, wir brauchen die Offenbarung des Heiligen Geistes. Das ist es. Der ist es. Er muss sich uns selbst die Decke von den Augen nehmen. Wir können mit Jesus sogar spazieren gehen, wie diese Emmaus-Jünger, und die Emmaus-Jünger haben nicht begriffen, bist du der einzige Flüchtling hier in Jerusalem, der nicht weiß, was in den letzten paar Tagen passiert ist? Wie sie denn den Sohn des Herrn angeblich oder den Messias gekreuzigt haben, der wäre auferstanden, und einige Frauen haben uns noch erschreckt dabei. Also die erzählen die tollsten Geschichten und der Mann, den es wirklich betrifft, der steht neben ihnen und merken es nicht, ihre Augen wurden gehalten. Von wem? Vom Teufel natürlich. Von ihren falschen Vorstellungen. Jesus redet. Weißt du, ich kann mir vorstellen, ich sage, Mensch, guck mal, was wir beide hören, das ist genauso, als wenn Jesus reden würde. Seine Stimme ist es. Und sie merkten es nicht, sogar die Frauen am Ostermorgen merkten es nicht, die dachten, es wäre der Gärtner, der vor ihnen steht. Jesus stand vor ihnen und die dachten, es wäre der Gärtner. Bis der Herr sich ihnen offenbarte. Leute, man kommt zu Jesus nur durch eine Offenbarung. Der kommt aus dem Jenseits. Der kommt aus der anderen Welt. Es ist nicht mehr unsere Welt. So, du kannst einen Stern gesehen haben, du kannst den Stall gesehen haben, du kannst die Kirche gesehen haben, aber die Offenbarung brauchst du trotzdem, um ihn zu finden. Jesus sagt, meint ihr, wenn das Menschensohn wiederkommt, dass er Glauben finden würde auf dieser Erde? Auch heute ist das gleiche Problem. Auch heute, du findest viel christliche Aktion, viel Tamtam und viel Rimmedimmi und viel von Jesus wird viel geredet, aber finden kannst du nur, wenn der Geist Gottes offenbart. Meinst du, dass er Glauben findet? Meinst du, dass er Leben findet? Meinst du, dass er Liebe findet? Meinst du, dass er Gerechtigkeit findet? Meinst du, dass er Heiligkeit findet, wenn er wiederkommt? Das muss uns offenbart werden alles. Das ist es. Das ist es. Und deshalb ist auch die Pfingstpredigt, das ist es, was der Prophet Joel geweissagt hat. Das ist es. Man kann so vereinnahmt sein von seiner Religion und man merkt es nicht, was Gott vorhat und spielt. Und die kamen nach Jerusalem, da wo der Teufel regierte, wo Blindheit das Volk bedeckte, Dunkelheit und Finsternis. Und Herodes erschrak, und nicht nur Herodes, und das ist erstaunlich. Weißt du, wenn der Herodes, dieser Edomiterkönig, dieser Ausländer, dieser Besatzungsherr, wenn der erschrickt, das ist okay. Aber Jerusalem erschrak mit. Alle Juden erschraken, die Priester erschraken. Die Frommen, die in der Stadt waren, was ist passiert? Da kommen die doch aus dem Ausland und fragen, wo ist der neugeborene König? Nirgendwo ist größere Verblendung bis heute als im Judentum. Die haben bis heute den Herrn nicht erkannt. Satan regiert immer dort, wo Gottlosigkeit herrscht, wo man Jesus nicht anerkennt, wo Jesus nicht recht gibt, wo man Jesus nicht zur Mitte macht und wo Jesus nicht angenommen wird und wo Jesus nicht akzeptiert wird, dort herrscht Satan. Egal was es ist, egal wie fromm das ist, das kann Kirche sein, das kann Judentum sein, das kann irgendwelche Sekte auch sein. Und wo Jesus nichts zu sagen, nichts zu melden hat, wo man ihn nicht annimmt. Auch die Finanzkrise, die wir heute haben und die noch nicht fertig ist. Der erste deutsche große Geschäftsmann hat sich sein Leben genommen, das Leben genommen. Also, und auch das ist so ein Zeichen, wo Satan herrscht. Satan sorgt dafür, dass die Wirtschaftsexperten in die falschen Dinge ihr Geld investieren, so wie dieser dumme Geschäftsmann Volksaktien kauft und dann nicht mehr Volkswagen-Aktien kauft, nicht mehr bezahlen kann, zum großen Schluss, und sich das Leben nimmt. Also der Teufel verwirrt die Menschen. Nachdem sie die Wahrheit nicht annehmen, gibt er ihnen kräftige Irrtümer. Und du siehst also, der Teufel hat die Wirtschaftsbosse, die Geschäftsleute verblendet, ihnen falsche Entscheidungen eingeflößt, ihnen die Augen gehalten, sie verwirrt gemacht. Das ist ein Werk Satans, das heute Firmen pleite gehen, dass Leute arm werden, dass Leute ihr ganzes Vermögen verlieren, ist ein Werk Satans. Und es ist ein teuflischer Sieg, wenn man Jesus weiterleugnet. Ja, wir wissen es nicht. Also bei uns ist er nicht geboren. Aber wir können es mal nachlesen. Vielleicht finden wir es. Du siehst also, der Teufel hat über das Wort Gottes sogar eine Decke drüber gelegt, dass die ja nicht in der Bibel lesen. Und nachdem sie gelesen hatten, haben sie ja gefunden. Würde der Mensch nachfragen, nachhaken, wieso, weshalb, warum? Hätten die Verschwörer weniger Arbeit, könnten weniger ausrichten und geringeren Schaden anrichten. Alle sind eingeschüchtert vom Herodes, verblendet. Alle sind verwirrt durch den falschen Tempelkult dort in Jerusalem, durch die falsche Religion verführt. Und nur die, die seinen Stern gesehen haben. Also wenn du Gott begegnen möchtest, musst du 1900 Meter hochsteigen, in den Himmel gucken und nicht nach unten ins Tal, was dort unten im Tal ist. Du musst nach Ekbatana gehen, wo die wahren Gläubigen leben, wo Daniel ist, wo Esther ist, wo Judith ist. Überleg einmal diese Geschichte, wenn ich nur diese Geschichten nehme, die Ekbatana damals ausmachten. Judith, diese tapfere Frau, die dann diesen König umbrachte und Israel rettete zu jener Zeit. Also Frauen haben Israel gerettet, die tapfer waren. Und gerade so tapfere Menschen, Frauen, und das ist auch sehr interessant, die das Evangelium ausgemacht haben. Der Herr ist uns erschienen, der Herr ist uns begegnet. Es waren auch wiederum Frauen, die Gott benutzt hatte. Man muss nach Ekbatana gehen, um die großen Dinge zu erleben. Da, wo Menschen sensibel sind für das Wirken des Heiligen Geistes. Nicht in Jerusalem, da waren sie nicht offen und aufgeschlossen. Menschen, die dem Heiligen Geist nicht aufgeschlossen sind, für den Heiligen Geist keinen Raum haben, die leben weiter treu und brav in der Verblendung. Die leben treu und brav, die machen da in ihren Zirkus, ihren Ritual und immer das Gleiche, alle Jahre wieder und merken nicht, dass da was passiert ist. Sogar Maria und Josef merkten nicht, aus Gewohnheit gingen sie nach Jerusalem und dass Jesus nicht mehr mitgeht. Und Jesus nicht mehr mitmacht. Weißt du, das ist so eine Gewohnheitssache. Wenn wir etwas aus Gewohnheit tun, wir verlieren Jesus. Und Jesus konnte nach Jerusalem gar nicht kommen. Und man verliert seinen Jesus in Jerusalem, wenn man aus Gewohnheit nach Jerusalem geht. Also, vergiss das alles. Die etablierte Religion kann dir nicht das bringen, was du suchst. Dort herrscht eine andere Ordnung als Gottes Ordnung. Dort regiert jemand anders. Dort regiert Herodes. Dieser Fuchs, so manipulierbare manipulierte Religion, dort hat jemand anders das Sagen als Gott. In dieser verdunkelten Stadt, zwar voller Religion, aber ohne Geist. Dort herrscht ein anderer Geist. Und als sie Jerusalem verließen, haben sie aufgeatmet. Du wunderst dich manchmal vielleicht, warum du in manche Kirchen, manche Gebäude, manche sakrale Bauten, alte Bauten sogar, da ist so richtig ein Druck da. Da kannst du fast gar nicht mal richtig atmen. Du bist froh, dass du aus diesem Gebäude draußen bist. Das bedrückt einen. Weißt du, das sieht so aus, als wenn es das Haus voller Dämonen sind, obwohl es Gottes Haus ist. Oder dem Gott angeblich geweiht war. Oder ist. So, sie kamen aus Ekbatana und sie waren auf der Suche nach Gott. Dann kommen sie nach Jerusalem. Und dann sehen sie, das ist alles gar nicht so. Und ich erlebe immer wieder, wenn Afrikaner zu uns kommen, es ist auch gar nicht so lange her, hat mir jemand geschrieben, ihr hier in Deutschland, ihr seid ein christliches Abendland. Ihr seid so, bei euch wird Religion sogar gelehrt und so weiter. Wir sind Heiden, aus Afrika schrieb mir jemand und so weiter. Und dann muss ich sagen, lieber Bruder, du weißt gar nicht, du bist vielleicht mehr christlicher als wir hier in Deutschland. Wir sind antichristlich, wir sind nicht mehr christlich, wir sind antichristlich. Und genauso ähnlich haben sich wahrscheinlich auch diese Weisen sich vorgestellt, also Jerusalem, Israel, wenn wir dort sind, oh, wenn ich dein vergesse, Jerusalem. Daniel hat immer regelmäßig sein Fenster dort aufgemacht, von Ekbatana, um nach Jerusalem rüber zu gucken und so weiter. Und wenn ich dein vergesse, Jerusalem, und dann kommen sie nach Jerusalem. Von Löwenherz, als er auf seinen Kreuzzug war, um Jerusalem zu befreien von diesen Muslimen, da hat er gesagt, ich werde nicht verkraften, wenn ich Jerusalem sehe. Und dann hat er, als er nach Jerusalem über den Berg trat und die Leute sagten, jetzt wirst du bald in ein paar Minuten Jerusalem sehen, hat er dieses Schild vor Augen gehabt, ich werde den Glanz Jerusalems nicht ertragen. Und dann kommt er hin, ein Kaff von 200 Leuten. Ein Dorf, niedergekommen ist Dorf. Für uns war es auch, als ich mal eine Reisegruppe nach Jerusalem führte und wir sind am Damaskustor gekommen und wir kamen nach Feierabend und dann mit dem Gartenschlauch haben sie die Straße geputzt. Da haben sie gesagt, so dreckig, wo sind die goldenen Gassen? Sehen die goldenen Gassen so aus? Du bist ersetzt. Weißt du, man hat so eine illusionäre Vorstellung von der heiligen Stadt, von den heiligen Dingen. Und dann kommst du mit den Heiligen zusammen. So viel Unheiliges kannst du gar nicht auf einen Haufen sehen, was du dort siehst. Also ich bin aus der Grabeskirche raus, habe gesagt, ich möchte mit diesem ganzen frommen Zirkus nichts zu tun haben. Der Priester, der da zuständig war, gibt so einer alten Frau so einen Klaps, dass die Frau lingelang rausfliegt aus der Kirche. So herzlos, so unbarmherzig. Die Frau war so gottesfürchtig, verstehst du, ein altes Omelchen, das nicht mehr richtig so kriechen konnte, kriegt so einen Schlag und haut es nach vorne, der Teufel. Und das in so, einem Gotteshaus. Also, und das soll die Herrlichkeit Gottes sein, das soll die Liebe Gottes sein. Du wirst entsetzt sein, wenn du in diese heiligen Städte kommst. Geh lieber in die Hölle, da erlebst du Gott eher als in solche fromme Städte. So scheinheilige Städte. Nirgendwo ist die Gottlosigkeit größer und vereinnahmt die Menschen mehr und zieht die Menschen mehr von Gott weg als in diesen großen heiligen Gemäuern. Das ist er nicht da. Er ist nicht hier. Und er hat gesagt, geht nach Galiläa, dort werdet ihr mir begegnen. Wir haben seinen Stern gesehen. Wie sieht es mit deinem Leben? Wie ist es mit diesem Stern in deinem Leben? Ist er noch da? Siehst du diesen Stern vor dir? Folgst du konsequent diesem Stern? Und hat dieser Stern dein Leben verändert? Du musst vorstellen, diese Weisen kommen nach Bethlehem und plötzlich spüren, das ist dieses Baby Jesus. Das ist dieser König, der Verheißene. Und sie haben das Zeugnis von Gott gehabt. Es gab genug Babys zu dieser Zeit. Also mindestens 2000 Babys gab es in Jerusalem zu dieser Zeit, in Bethlehem zu dieser Zeit, die geboren worden sind, aus welchen Umständen auch immer. Und jetzt das richtige Baby von 2000 Babys zu finden, ist nicht leicht. Aber sie haben das angebetet, es ging gepriesen. Weißt du, von 2000 Göttern, von 2000 Religionen, von 2000 Kirchen, von 2000 Gruppierungen und Benennungen, da das Richtige zu finden, da brauchst du schon die Führung Gottes. Erstmal diesen Stern und auch das Zeugnis, das ist es. Geschwister, das gilt auch für die Gemeinde. Es gibt tausende von Gemeinden, 2000 Gemeinden vielleicht, auch hier in Berlin, mindestens. Aber du musst die richtige Gemeinde finden, und zwar, wo Jesus ist. Und Jesus ist nicht überall. Und die meisten Leute in Bethlehem hatten keinen Platz für Jesus. Sie hatten keinen Platz für Jesus. Und was die Weisen nach Bethlehem brachten, sie haben Jesus gefunden. Und dann sagt Gott ihnen, nachdem sie ausgeschlafen haben, geht auf einen anderen Weg nach Hause. Und dann kam das Gericht über Bethlehem. Sogar die Leute aus Bethlehem sind nicht hingegangen und haben angebetet. Selbst als solch hoher Besuch da war, bestimmt haben die Leute schnell gemerkt, du, da sind ein paar Ausländer da. Ausländer fallen immer überall auf. Und die suchen da ein Baby. Das sollte ein besonderes Kind sein. Wo ist es? Ich glaube, dass die sogar auf Anhieb, weil die waren schon so frustriert von Jerusalem. Und dass sie schon gesagt haben, Herr, hilf uns, dass wir den Richtigen finden. Und zwar auf Anhieb, dass wir nicht lange fragen müssen. Und wenn du suchst und die Leitung des Heiligen Geistes hast, du findest die richtigen Leute. Gott führt zu den richtigen Leuten. Und ich bin überzeugt, sie hatten die Geistesleitung. Aber das ist irgendwo aufgefallen, dass sie nach dem Kind fragen und suchen. Wo ist er? Haben wir die Geistesleitung, um das Richtige zu finden in unserem Leben? Oder sind wir immer noch auf der Suche? Wo ist Jesus? Ich rufe immer wieder Leute an und schreibe manchmal auch, seid ihr die richtige Gemeinde? Seid ihr die wahre Gemeinde? Seid ihr die vollkommene Gemeinde? Weder noch. Bei uns ist Jesus. Und Jesus hält sich im Stall auf. Der hält sich nicht im Palast auf, im Stall, und da räumt er schön auf. Und das ist bei uns auch immer wieder beim Aufräumen. Und wir müssen da mitmachen, diese Putzaktion, diese Entrümpelungsaktion. So, wo ist er? Es war ein großes Gericht über Bethlehem, als sie dann wegzogen. Und weißt du, mir tun die armen Kindlein leid, diese armen Babys, Jungs bis 2 Jahre. Und da sind etwa 2000 nach der Überlieferung umgebracht worden vom Herodes, von diesen Henkern, die der Herodes geschickt hat, weil er geglaubt hat, er wäre betrogen worden. Und 2000 starben. Und ich habe gesagt, mein Gott, was haben diese kleinen Jungs da getan? Du, man hat für alle Platz gehabt, für alle Jungs, die dort geboren worden sind, diese Tausende, nur nicht für Jesus. Und das ist das Gericht. Die Eltern haben keinen Platz für Jesus gehabt. Deshalb kam über diese Kinder das Gericht, über diese Jungs. Weil sie für den Sohn Gottes keinen Platz hatten, keinen Raum in der Herberge. Die hatten für alle Söhne, alle anderen Kindern, aber als der Sohn Gottes geboren werden sollte, für den hatten sie keinen Platz, nur noch einen Stall übrig. Und das Gericht war, und die Weisen kamen, und der Herodes fühlte sich betrogen, und aufgrund dessen, hat er dann alle niedermetzeln lassen. Und Gott hat gesorgt, dass sein Sohn diesem Herodes entwischt. Flieh schnell nach Ägypten. Du, da sei seine Mutter und nimm das Kind mit dir. Der ist entwischt worden. Aber die anderen, alle, die für die kein Raum war in der Herberge oder die keinen Raum gegeben haben in der Herberge oder um den Sohn Gottes zur Welt zu bringen, die mussten ihre Söhne opfern, weil sie den Sohn Gottes nicht angenommen haben. Was wäre passiert, wenn sie Raum gemacht hätten für den Sohn Gottes? Was wäre passiert, wenn die Juden aus Jerusalem mitgekommen wären? Die haben gesagt, komm, lass doch den Herodes, wir gehen, wir wollen auch sehen die Wahrheit. Es waren ja auch Priester, die die Schrift gekannt haben, die die Schrift gedeutet haben, die die Schrift erklärt haben. Aber die sind sitzen geblieben, obwohl es nur eine Stunde gedauert hätte, bis nach Jerusalem, nach Bethlehem zu kommen. Aber die haben ihren Hintern nicht bewegt. Die sind weiter sitzen geblieben in ihrer Gebetsmühle und haben weiter da ihren religiösen Zirkus veranstaltet und haben nicht den Sohn Gottes gesucht. Und der Sohn Gottes war die nächsten 30 Jahre nicht mehr zu sehen. Erst nach 30 Jahren kommt er da rein und die Geistlichen begegnen ihm, als dann die schreien, Hosianna, Hosianna. Erst nach 30 Jahren. Weißt du, die Stunde Gottes hat Jerusalem verpasst. Die hätten diesen Impuls aufgreifen können. Gott gibt uns die Impulse und wir sollten die Impulse sofort aufgreifen. Da kommen doch Leute, da fragen die Leute, wo ist der neugeborene König? Und Geschwister, wir sollten auf die Herausforderung achten, auf die Impulse, die so uns zufliegen, so ganz nebenbei, so Kleinigkeiten. Manchmal sind es Lapalien. Jemand sagt irgendetwas und du spürst, das war nicht natürlich, was da passiert ist. Das war übernatürlich. So ein Stern. Stern ist was Übernatürliches. Bethlehem hat es bitter bezahlt, bitter geweint. Rahel beweint ihre Kinder. Und die Frage, die mich hier bewegt, wie viel Raum haben wir für Jesus? Was für einen Stellenwert hat der Herr in unserem Leben? Sind wir nur religiös, fromm? Sind wir nur Betbrüder, Betschwestern? Oder sind wir wirklich Söhne und Töchter Gottes, die sagen, ich muss den Sohn Gottes sehen. Ich brauche ihn. So, man kann ein Milliardär sein, wie der Herr Merkel, ein Vermögen von Milliarden besitzen und doch ein leeres Herz haben, das nichts erfüllt, nichts befriedigt, nichts gesegnet, nichts berührt vom Herrn. Man kann also, ja, da wo dieses G8-Treffen war in Heiligendamm, das gehört diesem Herrn Merkel. Verstehst du, also man besitzt Paläste und Schlösser, man hat 10 Sechstausender bestiegen, man hat so viel geleistet und jetzt kommt ein Problem, wenn man Gott nicht in seinem Leben hat, Leute, scheitert man. Ist man zum Scheitern verurteilt. Und dann kommen Krisen und dann verkraftet man das nicht. Was hast du von deinem Leben? Du hast alles gesehen, alles gehört, alles besessen, alles erlebt, alles verstanden. Aber arm sind die Menschen, die nur Geld haben. Arm sind die Menschen, die nicht mehr haben als Macht und drohen können einem. Arm sind die Menschen, die nur Erfolg haben. Arm sind die Menschen, die nur Ehre haben bei Menschen, die immer vorne anstehen irgendwo und in den Medien. Roter Teppich wird ausgerollt. Arm sind diese Menschen, zum Bedauern. Arm sind die Menschen, die nicht mehr haben als nur Religion. Arm sind diese Menschen. Erst wenn man Jesus gefunden hat. Also ich möchte, dass du die Menschen nicht bedauerst, die alles haben. Und dann guck mal, und ich, du hast Jesus, den Sohn Gottes. Du bist reich. Du bist reich wie die Millionäre und Milliardäre. Dir gehört nicht einmal eine Hütte. Du hast nicht einmal einen eigenen Teppich. Du hast überhaupt nichts. Aber dir gehört der halbe Himmel. Halleluja. Du kannst dich freuen. Wir haben einen Schatz im Himmel und diese Weisen, die taten ihre Schätze auf und sie sind, indem sie ihre Schätze Jesus gaben, haben sie noch mehr Schätze von Gott in ihrem Leben bekommen. Erst wenn du Jesus gefunden hast, hast du inneren Frieden. Das ist das unbezahlbar, dieser innere Frieden, diese innere Harmonie, das ist unbezahlbar. Weißt du, da musst du nicht meditieren, nicht anstrengen. Du musst dich nur hingeben und sagen, Herr, hier bin ich. Du stehst vor ihm und du bekommst Kraft aus der Höhe, Kraft, die du nirgendwo kriegen kannst, eine übernatürliche Kraft. Und ich sage übernatürlich, keine kosmische Kraft, das ist irgendwo aus der Luft. Nein, vom Himmel. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und die sind aufgestanden und sie zogen ihre Straße fröhlich weiter auf einem anderen Weg. Die kümmerten sich nicht mehr um den frommen Herodes, der so fromm tut, aber gar nicht fromm war. Der das Volk Gottes sogar belogen hat. So auf zwei Schultern das Wasser getragen hat, dieser Herodes, wenn du seine Geschichte wirklich studierst. Verbrecher war es. Verstehst du, er hört zwar auf der einen Seite Johannes den Täufer und er weiß, es ist alles wahr und es stimmt alles, es ist alles in Ordnung, aber er tut es nicht. Und das ist das Verhängnis der Frommen. Sie wissen alles und sie tun gar nichts. Und diese Weisen sind erlöst worden, sie haben Jesus angebetet und sie sind gleich haben sie die Herausforderung gehabt, sie sind zu Tätern des Wortes geworden. Und nachts sagt der Engel des Herrn ihnen im Traum, geht auf einem anderen Weg nach Hause. Aber wir haben doch dem versprochen, dass wir noch zu ihm schnell vorbeischauen. Vergiss es, wenn Gott dir sagt, geh auf den schnellsten Weg nach Hause, dann brauchst du dich nicht an deine Versprechungen halten. Und wir haben so viel Mist versprochen und wir haben so viel Unsinn in unserem Leben versprochen. Wenn du dem Stern begegnet bist, wenn du Jesus begegnet bist, wenn du die Erfüllung der Verheißung erlebt hast, dann kannst du auf alle Gelübde, die da passiert sind, pfeifen, du bist entbunden, erlöst bist du. Du bist nicht mehr verpflichtet, ich habe ein Gelübde gemacht, ich muss daran halten bis zum Tode. Nein. Der Herr hat dich frei gemacht, du bist eine neue Schöpfung. Dieses alte Gesetz, diese alten Versprechungen gelten nicht mehr. Was das auch immer heißt, ist schwer manchmal zu verstehen, viele Leute. Ja, ich bin so pflichtbewusst. Wenn du Jesus begegnet bist, hat dein Leben einen anderen Sinn, eine andere Richtung. Dein Leben bekommt erst wahre Werte durch Jesus Christus. Wir haben den Herrn gesehen. Und wir können es nicht lassen, zu reden von dem, was wir gesehen, gehört und betastet haben. Also das brennt in uns. Und du folgst keinem Märchen. Solange du nur Philosophie und Religion folgst, folgst du Märchen. Legenden, Sagen, Hypothesen, Analysen. Aber in dem Moment, wo du die Offenbarung des Herrn hast, wo du den Herrn gesehen hast, du hast den Heiland auf deine Arme gehabt. Du hast ihm einen Kuss gegeben. Er ist so menschlich für dich gewesen, so reell, so. Du hast eine Beziehung aufgebaut. Du hast ihm deine Geschenke geöffnet und das auch noch und das auch noch und den Fingerring auch noch und der Armband du auch noch. Und dann bist du nichts mehr hattest und du bist losgezogen. Jesus verewigt sich erst in unserem Leben, und unser Leben verewigt sich, wenn wir Jesus begegnet sind. Jesus ist die größte Bereicherung deines Lebens. Das war bei den Weisen so. Ihr Horizont ist gesprengt worden. Endlich haben wir das, worauf wir gehofft haben. Und dann von dem Moment, wo du Jesus begegnet bist, suchst du nicht mehr. Ah, vielleicht haben die auch noch was. Vielleicht können mir jene auch was bieten. Nein, bei mir hat die Suche nach Gott aufgehört, nachdem ich Jesus gefunden habe. Und alles andere, wenn sich je noch finden würde, sind nur noch Götter, aber nicht mehr der lebendige Gott. Jesus ist das, was wir suchen. Er ist die Mitte der Offenbarung Gottes. Und die Weisen begegnen Jesus und sie suchten nicht mehr Sterne. Sie haben den Stern gesehen. Den verheißenen Stern Gottes. Dieser Stern wurde so reell, die sind so ergriffen worden. Das sind diese Sternsinger, Sternnachfolger, die diesen Stern gesehen haben. Die sind so ergriffen gewesen. Wir sind ihm begegnet. Durch Jesus hat dein Leben andere Bedeutung, ganz andere. Weißt du, dann suchst du nicht mehr den Menschen zu gefallen, und Gott leite dich. Die gehen nicht mehr zum Herodes und versuchen ihm noch schön Dankeschön zu sagen auf den guten Hinweis oder guten Tipp, was sie da bekommen haben aus der Schrift. Die haben gesagt, vergiss das alles. Die haben sich nicht mehr bedankt bei Menschen, sie haben sich bei Gott bedankt. Und wenn du Gott, Jesus Christus begegnet bist, hörst du auf, dich bei Menschen zu bedanken. Und sagen, Herodes, Schriftgelehrte, Priester, ich danke euch. Nein, du hast die Offenbarung, du hast was Größeres bekommen, du bist erfüllt von der Größe Gottes, von der Herrlichkeit Gottes. Und ja, du gehst geradeaus. Du gehst geradeaus auf einen anderen Weg nach Hause. Von Jesus gehen positive Impulse für dein Leben aus. Und Jesus sprengt und erweitert deinen Horizont. Und er vollbringt gewaltige Wunder in deinem Leben. Wenn du auch einfach auf Jesus schaust, dann wirst du überglücklich, überaus reich beschenkt. Weißt du, dann wirst du nicht vermessen. Nein, dann zeigt sich an dir die Macht Gottes in jedem Bereich. Du gehst nach Hause und kannst erzählen, ich habe den Herrn gesehen. Ich habe den Herrn gesehen. In Apostelgeschichte 2 lesen wir später: Und sie wurden alle voll vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu sprechen. Jeder sprach das aus, was der Geist ihm eingab. Du siehst, und diese Leute waren von überall her, und es wohnten damals in Jerusalem Juden, dem Geist ergeben oder von Gott ergebene Männer aus allen Völkern unter den Himmel. Als jene Stimme ertönte, eilte die Zahl sogar zusammen, und jeder hörte und war bestürzt, in seiner eigenen Sprache zu hören. Da waren Parder und Meder, Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, also aus Ekbatana. Ich bin überzeugt, dass Leute später, 30 Jahre später, dass die Leute gesagt haben, dieser Jesus, der wird noch Wunder vollbringen. Diese Leute wohnten alle in Jerusalem. Wir müssen nicht mehr warten, bis Gott Israel sammelt. Israel ist gesammelt worden, Apostelgeschichte 2, Vers 5 und diese Verse. Denn sie waren aus allen Völkern bereits in Jerusalem. Die wussten, die sind schon zusammengerafft, zusammengezogen worden, die das Volk Gottes brauchen oder das Wort Gottes brauchen. Und die waren da und die hörten, ganz besonders, ich nehme gerade die Leute von Ekbatana hier, Parder, Meder, Elamiter und Bewohner aus von Mesopotamien. Meder, also Gläubiger aus dem Gebiet um diese große Stadt, Judäa aus Kappadokien, von Pontus und Kleinasien, Phrygien und so weiter. Wir alle hören sie in unserer Sprache die großen Taten Gottes verkündigen. Und alle waren außer sich und konnten es nicht fassen, was geschah. Also, die Erfahrung der Weisen vom Osten, die wurde fortgesetzt am Pfingsten. Und die geht weiter. Die hat nicht aufgehört bis heute. Und jeder, der Jesus begegnet, da sind die Leute in ihrer Umgebung fassungslos. Die sagen, guck mal, wie bringt er das fertig? Der ist immer optimistisch, er ist immer zuversichtlich. Er lässt sich nicht unterkriegen, weil er was Großes bereits in seinem Leben gesehen und erlebt hat. Und er redet unaussprechliche Dinge. Alle waren außer sich und wir alle hören sie in unserer Sprache, die großen Taten Gottes verkündigen. Wir hören es. Und ich denke, wenn du Jesus begegnet bist, das kannst du nicht mehr für dich behalten. Mein Herr und ich. Nein, das muss raus. Wir können nicht lassen, zu reden von dem, was wir gesehen, gehört und betastet haben. Die, wo getauft wurden jetzt gestern bei der Segnung, da hat jemand, ich bin so überglücklich immer noch, ich habe es immer noch nicht verdaut, ich habe es immer noch nicht verarbeitet, was mit mir passiert ist und was da gewesen ist. Und mein Herz ist so voll. Wenn du von Gott erfüllt bist, dann geht es dir wie diesen Leuten am Pfingsten, wie diesen Weisen, die haben gesagt, komm Jerusalem, die schlafen, lass die ruhig weiter schlafen und lass die ruhig, die Toten ruhig ruhen. Wir gehen auf einem anderen Weg, schon allein deswegen, denn wenn die dorthin gegangen wären, dann hätten die frommen Menschen in Judäa und Jerusalem gesagt, guck mal, ihr spinnt, ist alles verrückt. Weißt du, von uns geht niemand hin. Glaubst du, dass ein Galiläer an Jesus glaubt oder ein Samariter? Haben die damals auch schon gefragt bei Jesus. Nein. Und von den Jüngern Jesu war kein einziger Judäer dabei. Und der Einzige, der dabei war, hat Jesus verraten, Judas Ischariot. Alles andere waren Galiläer. Also du siehst, die Judäer, die sind so verkorkst. Die sind so von sich vereinnahmt, unsere Religion ist die beste. Nein, folge Jesus. Suche Jesus. Lass dein Leben bereichert werden von Jesus. Erfüllt sein von Jesus. Und wir hören alle sie in unserer Sprache die großen Taten Gottes verkünden. Was sind die großen Taten? Er sandte Jesus. Er hat Jesus auferweckt. Das ist die große Tat. Nicht die Kreuzigung ist die große Tat. Das ist eine menschliche Tat. Das ist ein Verbrechen, die Kreuzigung Jesu. Die große Tat Gottes ist, er hat ihn von den Toten auferweckt. Er hat ihn, und das ist die dritte große Tat, er hat ihn in den Himmel genommen. Und die vierte große Tat ist, er sandte den Heiligen Geist. Und die letzte große Tat, vor der wir jetzt kurz davor stehen, ist, und er wird seinen Sohn senden. Des Menschensohn wird kommen in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und mit einem Schlag wird die Erlösung stattfinden, auf die wir schon so lange warten. Die Erlösung der Kinder Gottes, so wie damals war. Und die es nicht glaubten, die sich was anders vorstellten, die anders erwarteten, die warten heute noch. Aber erwarte Jesus heute. Und er sandte Jesus, er weckte Jesus auf, er hat Jesus in den Himmel genommen, er sandte den Heiligen Geist und er wird Jesus wieder senden, um dich und mich zu sich zu nehmen. Jesus sagt, ich will, dass ihr dort seid, wo ich bin. Also, das Werk ist noch nicht vollendet. Wir haben jetzt Impulse bekommen von den Weisen, damit wir noch weiser werden. Die Impulse, du kriegst es, um nachzudenken, um es aufzuarbeiten, um das umzusetzen. Gott inspiriert dich durch diese kleinen Geschichten hier. Da kommen ein paar Leute. Lässt du dich inspirieren? Ich möchte mich noch mehr inspirieren lassen. Und ich möchte offen sein für die Inspiration des Heiligen Geistes. Und ich möchte das inspirierte Wort Gottes zu Herzen nehmen und bewegen und nachdenken und umsetzen und verwirklichen. Und egal, selbst wenn ich nach Kapstadt fahren muss und nach Vladivostok und zum Nordkap fahren will, ich will diesen Gott finden. Wo ist er? Wo ist er? Wo kann ich ihm heute begegnen? Und weißt du, wo der ist? Wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen. Du musst jetzt nicht mehr nach Bethlehem gehen und du musst jetzt nicht in die Kirche rennen. Wo zwei oder drei, die sitzt auf der Parkbank und du kannst Gott auf der Parkbank begegnen. Ihr sitzt beim Kaffee trinken in einer Wohnstube, ihr betet, wo zwei oder drei sind, da ist er mitten unter ihnen. Und das ist das Große. Jesus kommt wieder. Das ist eine Botschaft nur für die Gläubigen, dass sie keine Dummheiten machen. Als seelsorgerlicher Rat, Jesus ist gekommen und er ist mitten unter uns. Und wir müssen nur zusammen beten. Und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen zusammen beten und Gott preisen und anbeten. Und wir sind zusammen in Jesu Namen. Wir haben uns vereinigt in Jesu Namen und er ist mitten unter ihnen. Du hast Jesus, ich habe Jesus, sie hat Jesus. Dann ist er da. Die Juden sagen, wenn zwei Juden über Gott reden, ist der dritte im Bund der Herr. So war es auch bei diesen Emmaus-Jüngern. Sie haben sich über Jesus unterhalten und Jesus ging neben ihnen her. Ihre Augen wurden nur gehalten. Und heute Abend, wenn du zu Jesus redest, mit Jesus redest, über Jesus redest und die großen Taten Gottes verkündigst, Vater, ich danke dir für Jesus. Du musst nur danken für Jesus. Danken für das, was er für dich getan hat. Für diese große Gabe Gottes nur danken. Und schon ist der Herr gegenwärtig. Du musst nicht Gänsehaut haben. Manche Leute warten, bis sie Gänsehaut haben oder bis kalt und heiß über sie runterläuft. Weißt du, vergiss den ganzen Unfug. Du musst nur Jesus haben. Jesus, du bist hier. Lass uns zusammen sagen und aufstehen. Und lass uns sagen, Jesus, du bist hier. Und ich freue mich an deiner Gegenwart. Und ich nehme dich jetzt in meine Arme und sag, ich liebe dich, Jesus. Du bist mein Heiland, mein Erlöser, mein Erretter. Du bist mein Herr. Ich liebe dich. Halleluja. Und mehr braucht der Herr Jesus nicht. Nur deine Liebe. Halleluja, nur deine Liebe. Liebst du mich? Und da, wo du ihn liebst und wo zwei ihn lieben, wo drei ihn lieben, da fühlt er sich wohl und ist er gerne da. Jesus hält sich nirgendwo auf, wo er nicht geliebt wird. Und der Heilige Geist ist genauso ein Gentleman, ist nur da, wo er willkommen ist. Der Herr ist nur da, wo er willkommen ist. Also wenn er in deiner Familie, in deinem Haus, in deinem Leben willkommen ist, dann ist er bei dir. Also, jetzt spare den Weg nach Bethlehem. Du musst also nicht diese Kosten rauswerfen und Gott suchen dort in Bethlehem. Er ist hier, wenn du ihn willkommen heißt. Komm, Herr Jesus, musst du sagen. Und schon ist er da. Rufe ihn an. Rufe nur seinen Namen an und er ist schon da. Und ich will dich erretten. Heute Abend müssen wir nicht mehr diese langen Prozesse auf uns nehmen, wie die Weisen aus dem Morgenland. Das können wir alles uns sparen. Heute ist er direkt da im Geist und in der Wahrheit wird er angebetet und erlebt und erfahren. Halleluja. Preis Gott. Ich möchte jetzt bitten, dass Musik aufgelegt wird und wir wollen heute Abend unser Opfer nach vorne bringen. Und wer irgendjemand Jesus sucht, und du suchst Jesus heute Abend, komm hier nach vorne und ich will mit dir beten und helfen, dass du Jesus findest. Er ist auffindbar heute und der Heilige Geist hilft dir, Jesus zu finden. Damals für die Weisen, damals für Hanna und Simeon, damals für die Menschen, die es wollten, die guten Willens waren. Und auch heute ist er auffindbar, wenn du ihn suchst. Wenn irgendjemand da ist, ich darf dich bitten, komm nach vorne und ich will für dich beten. Mehr kann ich nicht tun, aber ich kann für dich beten, dass Gott dir Licht schenkt und die Wahrheit schenkt. Und wir bringen unsere Gaben nach vorne.